ganz tolle Erfahrungen habe ich mit Autisten gemacht, weil Autisten oft Schwierigkeiten haben, die Emotionen von Menschen zu lesen, aber bei Hunden ist das anders. Und da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich probiere Essenssachen aus, die ich selber nicht esse oder essen kann aufgrund der Konsistenz. Aber wenn der Hund das isst, wie zum Beispiel eine Banane, dann kriegt der Hund ein Stück Banane und ich esse das andere Stück Banane, dann geht das. Es ist einfach ein Phänomen, was ich nicht beschreiben kann.
Therapieexperte, immer da, wenn du uns brauchst. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Therapieexperte ist der Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Hier sprechen wir mit ExpertInnen und praktizierenden TherapeutInnen sowohl über bewährte Methoden als auch über innovative Ansätze und aktuelle Entwicklungen in der Therapie.
Hallo und herzlich willkommen in der neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Fröhlich, ich bin Physiotherapeutin, operative Leitung bei Therapieexperte und Masterstudierende der Gesundheits- und Versorgungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Digitales Gesundheitswesen. Wie immer an meiner Seite ist Luca Schumacher, Ergotherapeut mit dem Schwerpunkt der klinischen Neurologie und zuständig für Konzeption und Dozentenmanagement bei Therapieexperte. Ohne Haspeln habe ich es heute hinbekommen. Ich hoffe, Luca, du bist stolz auf mich.
Fantastisch.
Ja, wir sind natürlich nicht allein in diesem Podcast. Wir haben uns wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Wer schon in den Titel geschmult hat, sieht, dass es heute um tiergestützte Therapie geht. Ich überreiche dir jetzt einmal das Zepter und dann kannst du dich einmal vorstellen, wer du bist und warum du heute mit uns in diesem Podcast sitzt.
Hallo, ich bin Jessica Linschulte. Ich bin Ergotherapeutin seit 10 Jahren und habe eigentlich immer in der Praxis gearbeitet. Das war auch mein Traumberuf. Bin aktuell in Elternzeit und habe immer schon den Traum gehabt, mit Tieren zusammenzuarbeiten, mit Hunden zusammenzuarbeiten. Bin mit Hunden groß geworden und habe meinen Traum dann irgendwann möglich gemacht. Und dass mein Therapiehund, die Ellie, mit in die Therapie integriert. Genau.
Ich wollte gerade sagen, die Ellie durftest schon, aber konntest du jetzt leider nicht mit in den Podcast bringen, aber.
Genau, die konnte ich nicht mitbringen, aber ich habe sie natürlich mit in die Therapie immer mitgebracht und sie ist gerade auch im Nebenraum.
Sie ist auf jeden Fall anwesend, zumindest im Hundeherzen.
Auf jeden Fall.
Wir sind auch schon direkt im Thema gelandet. Es geht nämlich, wie gesagt, um tiergestützte Therapie und du hast schon gesagt, das ist dein absolutes Herzensthema und du hast dir das dann auch verwirklicht. Ich glaube, das ist ja auch ein längerer Weg, da kommen wir bestimmt nochmal hin. Mhm. Aber vielleicht, wie bist du da gelandet? Also wie bist du auf die Idee gekommen? Hattest du zum Beispiel erst die Ellie und hast gesagt, das ist ein super Therapiehund oder hast du gesagt, ich brauche einen Therapiehund und dann gab es plötzlich Ellie?
Ich bin, wie gesagt, schon mit Hunden groß geworden und habe immer gesagt, ich will Ergotherapeutin werden und habe mich erstmal beruflich etabliert, wieder reingekommen in den Job und habe den Job kennengelernt und im Berufsleben quasi angekommen und habe mir dann einen Arbeitgeber gesucht, der tiergestützt gearbeitet hat. Meine Chefin hat dann mir gezeigt, wie man so mit Hund und Klient oder Patient das kombiniert. Und damit bin ich so ganz langsam reingestartet und habe auch mit meiner Chefin drüber gesprochen, dass ich den Traum habe. Und sie hat mir dabei geholfen, den Traum auch zu verwirklichen, weil zu Beginn kann man so ein Weltenjahr nicht überall mitnehmen. Bei jedem Patienten, das ist zu viel für den Hund und auch für mich als Therapeutin. Die Elli hat die ersten Therapieeinheiten oder Tage immer nur eine Therapie mitgemacht und dann Stück für Stück immer mehr.
Jetzt meine Zwischenfrage ganz kurz. Ihr seid in der Überzahl aus der Ergo. Einigen wir uns für diesen Podcast auf Klient oder auf Patient? Das können wir vielleicht schon mal festlegen. Da müssen wir nicht immer switchen. Das heißt, eine kurze Abstimmung. Du darfst entscheiden, weil du bist heute Gast. Möchtest du lieber Patient oder Klient?
Oh, Ich sag gerne Klient.
Dann bleiben wir heute bei KlientInnen. Dann haben wir nämlich das schon mal geklärt und müssen nicht immer schauen, dass wir beides erwähnen. Aber genau, ich gehe nochmal zurück zu meiner Frage. Hattest du dann schon vorher einen Hund oder war das wirklich dieser Auswahlprozess, okay, ich muss ja gucken, welche Hunde eignen sich eventuell für Therapiehunde und dann kam quasi ein neuer Hund in dein Leben, weil du ja vorher schon mit Hunden aufgewachsen bist?
Genau, so, also es ist quasi, der Hund kam in mein Leben mit vorher Planung und Auswahl, welcher Hund passt und welcher Hund passt auch natürlich bei uns in die Familie und anschließend natürlich auch in die Ausbildung. Das heißt, ich habe mich vorher informiert und der Hund kam ja Stück für Stück dann dabei.
Was ist Ellie für ein Hund? Also darf ich das fragen? Was hast du dir für einen Hund ausgesucht?
Die Ellie ist eine Australian Shepherd. Das heißt, es ist ein Hütehund, aber auch eine Art Wachhund. Und das sind Themen, die dann ja die wichtig sind, vorher zu wissen. Weil oft sind es halt auch im tiergestützten Bereich sind es oft Labradore, die eingesetzt werden. Und ich habe mich aber bewusst gegen einen Labrador entschieden, weil wir als Familie auch gesagt haben, dass ein Labrador passt nicht in unsere Familie. Und meine Eltern hatten einen Border Collie. Und ja, dann sind wir irgendwie bei Border Collie und Australian Shepherd sind vom Wesen her ähnlich. Und so sind wir zum Australian Shepherd gekommen. Und mein Mann hat sich in den Timmy verliebt, wer ihn kennt, 5 Freunde. Der musste sein und deswegen war, ja, so ein bisschen, Timmy war so einer der Gründe, weshalb es ein Australian Shepherd geworden ist.
Das hat mir tatsächlich schon erzählt, wir hatten auch einen Therapiehund in der Praxis und es war natürlich ein Labrador, wie du gerade so schön beschrieben hast. Die Kollegin ist leider nicht mehr bei uns in der Praxis, aber auf jeden Fall erinnere ich mich dran, es war ein Labrador, das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Aber Luca, ich habe es gesehen, schieß los.
Genau, ich möchte gerne mal die Frage noch einwerfen, wenn du sagst, der Hund musste in die Familie passen, ging es da vor allem auch um andere Hunde oder dass er bei euch mit den Personen gut harmoniert?
Es ging darum, dass wir uns das Wesen angeguckt haben vom Hund und uns war ganz klar auch, also im Gespräch mit meinem Mann wurde uns immer mehr klarer, dass wir zum Beispiel keinen Tierschutzhund nehmen wollten, weil man halt nicht weiß, was für Erfahrungen der Hund gemacht hat. Und wir waren uns eigentlich auch einig, dass wir gesagt haben, ein bestimmtes Wesen würden wir gerne haben. Wir haben uns mehrere Züchter auch angeguckt und einige Züchter haben uns halt nicht zugesagt oder die Hunde haben uns nicht zugesagt, sodass wir wirklich so ein Auswahlverfahren hatten. Und irgendwann kam die Ellie. Das war wirklich so, dass wir bei der Züchterin ankamen und die Ellie auf uns zukam. Und alle anderen Hunde waren irgendwie gerade am Schlafen, waren gerade satt vom Futtern. Und Ellie kam auf uns zu und ja, kam sofort auf unseren Schoß und oder beziehungsweise erst auf meinen Schoß und hat sich so eingekullert, so wie so ein kleiner Wurstel, würde ich sagen, wie so ein kleiner Teppich. Und ja, wir haben uns die Züchterin auch angeguckt und man muss ja auch schauen, was für Reize der Züchter schon gibt und wie die Eltern so sind, von dem Hund natürlich, weil da fängt Sozialisierung schon an. Wie sind die Eltern, wie viele Reize kriegt der Hund in dem Zeitpunkt schon? Und das war ganz süß gemacht von der Züchterin, überall waren Tunnel, wo die Welpen schon durch konnten und Geräusche, Staub, sie hat da regelmäßig Staub gesaugt in den Räumlichkeiten, sodass die Welpen auch viele Geräusche schon kannten aus dem Alltag und das war uns wichtig.
Jetzt können wir, glaube ich, eine gute Überleitung bauen, weil du hattest ja schon gesagt, das war für euch in der Familie wichtig und wir haben ja auch auch am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, wie schaffst du denn den Spagat zwischen das Wesen ist für euch in der Familie wichtig, aber du brauchst ja auch einen Hund, der in der Therapie funktionieren kann, würde ich jetzt mal sagen. Also gibt es da so generell Punkte, auf die man achten sollte? Jetzt hast du zum Beispiel verschiedene Rassen schon genannt, wie man Tiere auswählen kann, jetzt speziell auch Hunde, die sich für die Therapie eignen?
Also man macht auf jeden Fall vor der Ausbildung einen Wesenstest, das ist ganz wichtig, sonst darf man die Ausbildung auch gar nicht beginnen. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass der Hund keine Aggression zeigt, auch keine Neidverfahren oder wenn man jetzt mit Leckerchen, jemand Leckerchen in der Hand hat, dass er sofort auf den zuspringt und die haben möchte, sondern sich auch so ein bisschen zurückziehen kann. Das sind so Auswahlverfahren, die dann wichtig sind, weil Aggressionen im Therapiebereich gar nicht sein dürfen.
Ja.
Da möchte ich auch gerne die Frage anschließen, auch wenn es jetzt auf mich nicht direkt zutrifft, kenne ich doch einige in meinem Bekanntenkreis, die auch eine Grundangst vor Hunden haben und die nicht per se etwas gegen Hunde haben, aber sehr, sehr viel Respekt davor haben, im gleichen Raum mit einem Hund zu sein. Wie geht ihr damit in der Praxis um?
Erstens sind wir eine Praxis, die das nach außen hin sofort suggeriert. Das heißt, im Logo ist sogar schon eine Hundepfote drin, sodass es eigentlich ganz klar ist, dass wir mit dem Hund zusammenarbeiten. Und es gibt auch wirklich Patienten, die daran arbeiten möchten an der Hundeangst, weil sie sagen, das ist mir im Alltag zu schwierig oder das ist mein Ziel, das zu ändern, keine Hundeangst mehr zu haben. Wir fragen vorher im Telefongespräch ab, wie das aussieht mit Hund und ob derjenige Angst hat, weil die Elli auch nicht jeden Tag da war. Das heißt, auch ein Hund braucht Freizeit und die war immer mittwochs und donnerstags im Haus. Und dann wurde immer ganz klar gesagt, wenn wir Neuaufnahmen gemacht haben, wurde klar gefragt, besteht Hundeangst? Wenn ja, dann wurde Elli auch in einen anderen Raum gebracht. Das kannte sie auch. Wenn der Klient gesagt hat, mein Ziel ist es, gegen die Hundeangst zu arbeiten, dann hatte Elli einen ganz klaren Raum, aber beziehungsweise einen klaren Platz, den ich zumachen konnte, eine Box, die sie auch kannte. Und da wurde sie dann quasi Stück für Stück, damit der Patient auch erstmal ankommen kann im Raum und erstmal so eine gewisse Grundruhe hatte, wurde Elli wie auch der Patient Stück für Stück dran geführt, je nachdem. Aber so war das halt klar besprochen und immer klar gesagt, an den Tagen ist der Hund im Haus, wie sieht es aus? Oder entsprechend wurden die Termine verändert, sodass derjenige dann am anderen Tag kam oder so.
Das trifft ja dann wahrscheinlich auch für AllergikerInnen zu, die dann irgendwie Tierhaarallergien haben. Das sind ja auch bestimmt Dinge, die dann einfach gut zu wissen sind. Ich meine, ihr seid jetzt schon sehr gut positioniert, wenn ihr sagt, ihr habt sogar die Pfote im Logo, werden wahrscheinlich die Menschen hoffentlich darauf kommen, dass ihr mit Tieren arbeitet. Aber es ist ja trotzdem ein wesentlicher Hinweis, dass das auch in der Zeit, wo Elli nicht da ist, trotzdem ein Faktor ist. Ne? Also dass ja trotzdem Tierhaare wahrscheinlich in der Praxis sein werden, in irgendeiner Art und Weise. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden.
Auf jeden Fall und wir haben zwar regelmäßig darauf geachtet, es ist ja auch eine gewisse Hygiene, die man beachten muss, wenn ein Tier in der Therapie oder im therapeutischen Kontext anwesend ist und auch mitarbeitet. Da muss man ja auch bestimmte Voraussetzungen schaffen, wie eine Wurmkur zum Beispiel alle 3 Monate, die man vorweisen muss und andere Faktoren, sodass man halt wirklich auch eine Grundreinigung hat. Also auch die Plätze von Elli mussten regelmäßig sauber gemacht werden, die Näpfe regelmäßig, das musste dokumentiert werden, sodass auch ganz klar vorgelegt werden konnte, wann das letzte Mal passiert ist.
Ja.
Impfung und Co.
Und der Wesenscheck, den du eingangs jetzt erwähnt hast, das ist ja wahrscheinlich auch eine externe Stelle. Also das kann man ja nicht, man kann ja nicht einfach zum Tierarzt gehen und sagen, ich mache jetzt mit dem einen Wesenscheck, sondern es gibt ja spezielle Stellen bestimmt auch, wo man hingehen muss, um zu sagen, okay, das ist wirklich ein Hund, der sich für einen Therapiehund eignet. Gibt es da so feste Anlaufpunkte, wo man hingehen kann? Also kannst du sagen, da muss man sich hinwenden, wenn man jetzt überlegt, oh, mein Hund wäre eventuell ein guter Therapiehund?
Es gibt die Ausbildungsstätten quasi. Ich hatte mir jetzt einen in Aachen ausgesucht. Davon gibt es mittlerweile immer mehr in ganz Deutschland, sodass man halt, bevor man die Ausbildung da startet, sagt, ich möchte die Ausbildung starten und dann kommt von da aus jemand zum Wesenstest, um den Hund einmal zu testen. Das war bei mir ganz lustig, weil der Wesenstest war bei uns in der Eifel und es war das erste Mal, dass Elli Schnee gesehen hat. Also sie hat vorher noch nie Schnee gekannt und da lag 10 Zentimeter Schnee Und sie ist emotional total ausgerastet, ist im Schnee rumgewüselt und ich hatte total die Panik, weil ich dachte, jetzt ist sie durchgefallen im Wesenstest, jetzt können wir es ganz vergessen. Aber sie ist da rumgerannt auf dem Feld, hat nur gejubelt und war total emotional, ganz aufgeregt. Und ja, dann bin ich zur Trainerin und meinte so, ich glaube, jetzt können wir es vergessen. Und sie so, nee, ich sehe alles. Man sieht, dass sie total emotional gut ist, dass sie, dass du sie auch gut steuern konntest. Und das hat mir so den Wind aus den Segeln genommen. Das war so schön. Weil das halt, wie gesagt, auch ein Traum von mir war.
Ja, aber es ist auch so ein neugieriges Verhalten wahrscheinlich dann und dann ein erkundendes vielleicht auch. Aber ich kann total nachvollziehen, dass man so denkt, oh Gott, und jetzt ist sie emotional mit dem Schnee und jetzt kann ich sie nicht so abrufen wie vielleicht in einer anderen Situationen und da hat es wahrscheinlich doch gut funktioniert und hat ja alles geklappt, Gott sei Dank, sodass du ja Ellie auch als Therapiehund einsetzen darfst. Und ich finde es halt immer sehr spannend, weil ich glaube, der Gedanke, Tiere in der Therapie einzusetzen, ist ja eigentlich ein schöner, aber ich hatte ja zum Beispiel am Anfang, ich habe jetzt aber noch mal so ein bisschen gelesen, wo setzt du denn Ellie am liebsten in der Therapie ein? Also gibt es so Menschen, wo du sagst, da hilft sie dir zum Beispiel viel auch in der Therapie? Oder hast du sowieso feste Ansatzpunkte, die du verfolgst?
Immer zielorientiert, was möchte der Klient? Was ist sein Ziel? Und ganz oft, also ganz tolle Erfahrungen habe ich mit Autisten gemacht, weil Autisten oft Schwierigkeiten haben, die Emotionen von Menschen zu lesen, aber bei Hunden ist das anders. Und da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich probiere Essenssachen aus, die ich selber nicht esse oder essen kann aufgrund der Konsistenz. Aber wenn der Hund das isst, wie zum Beispiel eine Banane, dann kriegt der Hund ein Stück Banane und ich esse das andere Stück Banane, dann geht das. Es ist einfach ein Phänomen, was ich nicht beschreiben kann oder für den Hund Leckerchen machen, das geht dann, weil das ja für jemand anderes ist und nicht für mich. Wahrscheinlich ist das der Grund.
Aber das lässt sich dann auch gut übertragen. Also ich stelle mir das dann vor, wenn ich das für ein Tier mache, jetzt in meiner sehr neurotypischen Sichtweise, ne, das ist ja auch immer sehr privilegiert, unsere Sichtweise teilweise, kann man sich das auch gut übertragen, dass man sieht, okay, das hat jetzt mit einem Hund super gut funktioniert. Plötzlich, dass ich zum Beispiel diese Konsistenz besser ertragen konnte, ist es ja häufig auch, kann man das dann auch so rausnehmen und sagen, außerhalb der Therapie funktioniert es dann vielleicht auch ohne Hund gut, weil ich das jetzt vielleicht einmal ausprobiert habe?
Genau, weil ich positive Erfahrungen gemacht habe in einem anderen Setting, wo ich das gar nicht mitbekommen habe, dass es auf einmal klappte. Und dann habe ich das ganz oft mit dem Klienten reflektiert und besprochen und so kam es dann ganz oft dazu, dass sie das im Alltag umgesetzt haben und dann im Alltag auch nochmal probiert haben, geht das dann vielleicht auch anders oder wenn ich das nicht nur für den Hund mache, geht das so. Das ist schon sehr spannend. Ich habe zum Beispiel auch das Werfen von Gegenständen, also ne, motorischer Bereich ist ja auch oft großes Thema und gezieltes Werfen für jemand anderes hat halt auch einen Sinn dahinter. Ich werfe nicht einen Ball irgendwo hin, sondern ich werfe den Ball für den Hund.
Ja.
Was ich mich jetzt gefragt habe, du hast ja schon gesagt, der Hund ist nicht jeden Tag in der Praxis. Mhm. Ist es dann so, dass wenn man einmal anfängt, den Hund in die Therapie mit einzubeziehen, der Hund auch meistens dabei ist? Oder ist es eher die Ausnahme und er ist eher vereinzelt mal bei einzelnen Terminen mit dabei.
Wenn man schulisch ausgeht, sagt man, 3 Interventionen in der Woche für den Hund reichen. Es war bei uns manchmal nicht so umsetzbar aufgrund der Räumlichkeiten, dass ich das minimiert habe. Manchmal war sie im Raum anwesend und war in ihrer Box und hat da entspannt. Man muss schon schauen, dass es für den Hund passt. Aber 8 Stunden ist für den Hund sehr viel. 8 Stunden anwesend sein, ist für den Hund schon sehr viel, sodass auch das stückchenweise aufgebaut werden muss. Und auch der Alltag von mir hat sich an den Tagen geändert. Das heißt, ich hatte meine Pausenzeiten länger, so dass ich auch mit der Ellie natürlich spazieren gehen konnte, damit sie Pause hatte und auch Hund sein durfte. Also ich habe mir dann immer 1,5 Stunden, 2 Stunden Pausen eingeplant, so dass ich auch wirklich mit ihr 1 Stunde spazieren gehen konnte und sie auf dem Feld laufen konnte, einfach rennen konnte. Und das war für sie ganz wichtig und auch für mich, weil auch für den Therapeuten ist es natürlich anstrengender, weil man hat nicht nur den Patienten oder Klienten, haben wir uns ja drauf geeinigt, sondern man hat auch den Hund, den man beobachten muss, wo man auch immer schauen muss, wie ist er gerade, wie spiegelt er die Situation gerade. Genau.
Ich glaube, das ging ein bisschen an meiner Frage vorbei. Und zwar habe ich mich eher andersrum gefragt, wenn der Klient mit dem Hund einmal arbeitet, ob der Hund dann immer, wenn der Klient da ist, mit dabei ist und nicht, ob der Hund es durchhält, jede Therapie an einem Tag mitzumachen.
Ah, okay. Nicht immer jede Therapieeinheit bei einem, also meinst jetzt ein Klient? Nein, ich habe auch so aufgebaut, dass ich über den Hund manchmal gearbeitet habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit dem Klienten einen Schnüffelteppich fertig gemacht, weil Zielsetzung des Kindes war, Feinmotorik zu üben. Und dann haben wir einen Schnüffelteppich fertig gemacht. Da muss die Ellie ja nicht anwesend sein. Das heißt, wir haben den geknotet, wir haben Schleifen reingemacht. Und dann war die Ellie in der nächsten Therapieeinheit anwesend und konnte damit arbeiten, was natürlich das Selbstbewusstsein des Kindes total erhöht hat. Also nein, Therapiehund muss bei einem Klienten nicht jedes Mal dabei sein. Manchmal ist es auch wichtig, über den Hund zu arbeiten, als Medium.
Aber wenn der Hund einmal integriert ist, ist er schon ein als roter Faden eigentlich durchgehend zu erkennen. Und es ist nicht so, dass er vielleicht mal bei 1, 2 Sitzungen mit dabei ist, sondern es ist ein durchgehendes Anliegen, Thema.
Abhängig vom Klienten, wenn er natürlich sagt, ja, nee, ich möchte jetzt nochmal ein anderes Ziel oder genau, ich möchte ein anderes Ziel bearbeiten, dann würde ich das anpassen.
Aber es scheint ja auch ein guter motivationaler Faktor einfach zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Sinnhaftigkeit hinter bestimmten Dingen, also jetzt mit ausgerichtet aus auf ein lebendiges Ziel, sage ich mal, zu sagen und dann noch die Freude mitzuerleben. Ne? Es ist ja tatsächlich auch, glaube ich, für Kids ein sehr hoher Motivationsfaktor, wenn sie natürlich auch positive Erfahrungen mit Hunden gesammelt haben in dem Fall oder mit anderen Tieren.
Also ein Hund ist nicht nur ein Motivationsfaktor, sondern auch ein Kommunikationsförderer quasi. Also man spricht auch viel über Hunde dann. Und man hat auch die Selbstwirksamkeit, die man oft fördert und ist auch so ein bisschen ein Eisbrecher. Also auch bei den Kindern, die oft schüchtern sind und sich nicht trauen. Man liest ja mittlerweile auch schon den Lesehund in Artikeln. Gibt es ja den Lesehund, wo man quasi dem Hund etwas vorliest. Dadurch wird dem Kind ja auch mehr Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit ermöglicht.
Meinst du, dass es auch helfen kann, dass der Hund halt jetzt kein Mensch ist, wollte ich gerade sagen, aber dass es halt nicht so eine wertende Komponente hat, wenn man sagt, okay, ich lese jetzt einem Hund etwas vor und ich gehe ja davon aus, dass er vielleicht nicht so sehr versteht, was ich da vorlese und deswegen hat es keine wertende Komponente und Kinder sind ein bisschen befreiter dabei, sich zu öffnen. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass es dann einfach nicht so eine Barriere gibt, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einer Person was vorlesen müsste und der weiß, dass die vielleicht auch eine Bewertung von dem, was ich da lese und dass man das so ein bisschen vergessen lässt.
Auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass man das als Mensch oder dass der Erwachsene es nicht wertet und da auch keiner sagt, oh, das hast du jetzt aber falsch gelesen, sondern derjenige sofort frei lesen kann oder auch frei rechnen kann. Ich habe auch viel mit Leckerchen rechnen gearbeitet, sodass quasi Klienten das gar nicht mitbekommen haben, dass sie ja jetzt zusammengerechnet haben. Und das war für Ellie Hauptsache ein Leckerchen. Ist egal, ob es 5 waren oder 10 waren, Hauptsache ein Leckerchen. Das war ganz schön.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine richtig gute Möglichkeit, dann auch einfach diese wertende Komponente rauszunehmen. Das sehe ich halt auch häufig bei Kids, dass die damit Probleme haben können. So, dieses, wir setzen uns jetzt hin und rechnen wir und dann starren wir gemeinsam aufs Blatt. Ist ja auch so ein bisschen schwierig. Da gibt es bestimmt auch schönere Settings, ne? Also, da sind TherapeutInnen ja auch sehr einfallsreich, was das angeht, auch ohne Tier. Ich habe aber eine Frage von einer Kollegin auch mitgebracht. Es klingt jetzt tatsächlich so, dass du ja auch viel mit Kindern einfach arbeitest. Weißt du auch, ob zum Beispiel Hunde oder andere Tiere so im neurologischen Setting Einsatz gefunden haben? Oder Luca, vielleicht auch du, kennst du dich da aus, dass es da ähnliche ja, Ansätze gibt oder Geschichten, von denen ihr berichten könnt?
Also wir hatten Anfragen auf jeden Fall auch im neurologischen Bereich. Ich habe auch in einer Werkstatt mit Behinderten gearbeitet und da war auch hier und da im neurologischen Bereich die Schwierigkeit, ja, als Beispiel ein Schlaganfallpatient, der konnte dann auf einmal die Hand besser öffnen, weil er mit der Hand das Leckerchen geben wollte oder etwas vorbereiten. Das war schon sehr spannend, das auch im neurologischen Bereich zu sehen, aber natürlich nicht im klinischen Setting, das geht meistens nicht, einfach aufgrund der Hygiene. Aber in der Werkstatt für Behinderte, das ging ganz gut. Und da habe ich so einzelne Erfahrungen, nicht so viele Erfahrungen gemacht wie im pädiatrischen Bereich. Aber was noch ein Bereich war, wo ich auch tätig war, war Geriatrie. Und da hat das auch einen ganz, ganz großen Faktor gehabt. Weil ganz oft wurde dann die Erinnerung an Hunde oder Katzen oder egal welche Haustiere eröffnet. Das war wirklich ganz tolle Erfahrung da. Man konnte nur leider nicht erzieherisch arbeiten, weil die Leute es meistens vergessen haben, dass ich ja gesagt habe, sie bekommt nichts vom Tisch oder einige Regeln gesetzt habe. Aber da musste man halt drüber gehen, weil die Aspekte, die bei den Klienten da waren, die waren einfach viel schöner.
Ja, so habe ich das auch mitbekommen, dass, dass Hunde eingesetzt werden, gerade im Schlaganfall oder auch im Demenzbereich. Aber persönlich gesehen und erlebt habe ich es bisher noch nie. Ich glaube, in Heimen kann man sehr, sehr gut auch tiergestützt arbeiten. Und da wird das, glaube ich, auch gar nicht mal so selten gemacht, dass es beispielsweise einen Tag die Woche gibt, dass da jemand vorbeikommt oder so.
Ich habe mich auch gerade tatsächlich wieder an mein FSJ im Seniorenheim erinnert und dass da einmal pro Woche auch jemand mit Hund vorbeikam. Das ist gerade wieder so, ich gar nicht mehr daran erinnert, aber jetzt, wo du auch Geriatrie gesagt hast, habe ich gesagt, ah ja, stimmt, da war immer jemand, der kam. Und dann ging es immer zu PatientInnen, die natürlich mobil waren. Die haben sich auch super einfach auch gefreut. Und da ging es aber therapeutisch eher um die, die im Bett lagen, um denen halt einfach so ein Stück weit Aktivierung wieder mit reinzubringen. Da ging es dann halt auch viel, wir haben im letzten Podcast über Bewusstseinsstörungen auch gesprochen. Da hat man schon gesehen, dass da viel mehr auch passiert ist bei den Menschen, wenn die Hunde einfach da waren. Also es waren immer zwei, aber auch zwei TherapeutInnen unterwegs. Und hat man gesehen, dass die irgendwie auch noch mal das Gefühl hatte, also ich hatte immer das Gefühl, dass sie auch einfach wacher waren, weil sie andere Reize natürlich auch bekommen haben, als wenn der Fernseher jetzt dudelt oder so. Ne? Also es ist schon irgendwie auch gesehen, dass sie an diesem Tag auf jeden Fall aktiver waren als an anderen und dass es irgendeine Art von Effekt gab. Daran habe ich mich gerade erinnert, als ihr Geriatrie nochmal in den Raum geworfen habt. Aber ja, da konnte ich das gut beobachten eigentlich.
Also was man halt neurologisch auch festhalten kann, ist, dass das Oxytocin bei uns Menschen im Kontakt mit Hunden oder mit Tieren oft steigt. Meine Ausbilderin war Neurologin oder ist auch Neurologin und sie hat das sich auch nochmal als Schwerpunkt gemacht und hat ganz viel in der Ausbildung mit reingliedern können, mit in Aspekten, die ich dann auch nochmal ja, so wie so ein Gedankenstrang. Ah ja, stimmt, das ist natürlich auch schön, wenn das Hunde das auch spiegeln, zum Beispiel auch Verhalten oder man muss halt immer so ein bisschen gucken in Bezug auf Stress. Also die Hunde sollen keinen Stress haben. Das heißt, ich muss auch meinen Hund natürlich beschützen. Aber im neurologischen Bereich passiert da auch ganz, ganz viel im Kontakt mit Tieren. Und das ist Wahnsinn.
Ich wollte gerade sagen, das gute alte Kuschelhormon, das hilft dann
Genau.
tatsächlich auch.
Auf jeden Fall.
Das gute Vitamin O, das Oxytocin. Genau, also da gibt es wahrscheinlich auch unfassbar viele Ansätze, die man verfolgen kann in verschiedenen Fachbereichen. Wie macht ihr das dann in der Praxis? Du hattest schon gesagt, du hast dann auch längere Pausen gehabt, du warst spazieren auch und hattest ja dann dadurch eine geringere Arbeitszeit, oder könnt ihr das halt auch so integrieren, ist das wirklich eine Pause für dich, ist die Frage Nummer eins, oder ist das dann auch so, dass ihr irgendeine Art von Vergütung findet, wenn du mit dem Hund da bist, weil der Hund ist ja auch dein, ich sag jetzt mal, Arbeitsmittel, ne? Also irgendwie so ein Zwischenweg, oder ist das dann, du musst deswegen auch Pause machen und es wird in der Zeit auch nicht vergütet?
Also erstens ist leider, wird das von den Krankenkassen auch nicht vergütet. Auch wenn man einen Hund mit integriert, wird das auch nicht von der Krankenkasse vergütet oder man kriegt ein besseres Gehalt. Das ist leider nicht so. Man hat quasi das Private mit dem Beruflichen verknüpft, und so, dass ich, ich wurde von meiner Chefin unterstützt in der Ausbildung, aber so keine Vergütung erhalten für, jetzt hast du deinen Hund mit integriert in die einzelne Stunde und du kriegst mehr Geld für diese Stunde, das leider nicht, nein. Aber mir war es einfach wichtig, die Möglichkeit zu haben, meinen Hund da auszubilden und auch integrieren zu können. Weil man muss natürlich auch die Räumlichkeiten schaffen. Also ein Hund braucht auch einen Rückzugsort, wo eine große Box hin muss, und das muss natürlich auch gegeben sein. Und wenn man das nicht hat oder die Möglichkeit hat, ist das natürlich auch schwierig. Es ist ein Geben und ein Nehmen, wie man so schön sagt.
Dann hat deine Arbeitgeberin ja wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit, das mehr zu vergüten, weil sie natürlich auch nichts von der Krankenkasse bekommt, um das mehr zu vergüten. Das ist ja immer so eine Krux, die dann dahinter steckt. Man bringt zwar irgendwie was mit ein, aber letztendlich wird es durch die Krankenkasse nicht honoriert. Was irgendwie auch schwierig ist, weil du hast ja auch erzählt, ihr müsst viele Hygienemaßnahmen ja trotzdem einhalten, die ihr auch nachweisen müsst, und wahrscheinlich werden die ja auch nicht mitvergütet über das normale Maß hinaus. Das heißt, dann müsst ihr wahrscheinlich auch mehr rein investieren, als ihr rausbekommt.
Genau.
Aber das ist, glaube ich, etwas, das zieht sich bei den Ergotherapeuten generell durch. Fast egal, welche Fortbildungen man hat, fast egal, welche Therapiemittel man verwendet, ob man nur mit einem Blatt Papier arbeitet oder dem Patienten eine teure Leinwand dahinstellt oder was weiß ich. Die neueste neurologische, robotergestützte Maschine da stehen hat oder aber einfach vielleicht ein paar Wanderstöcke nimmt oder einen Balken, das läuft am Ende aufs Gleiche hinaus.
Genau, also im Prinzip ist der Hund erstmal nur ein ergotherapeutisches Medium und das ich einsetzen konnte, egal wie.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung.
Eine Frage, die mir jetzt gerade eben noch gekommen ist, wo wir über Räumlichkeiten gesprochen haben, ist das Thema Gerüche für einige ein Faktor?
Du meinst Geruch des Hundes.
Genau. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch so einen richtig regnerischen Tag, dann hat ja so ein Hund auch durchaus schon
Aroma.
Einen Eigengeruch.
Ja.
Aroma.
Also ich muss sagen, es kommt auch auf die Rasse an. Der Hund meiner Chefin hat anders gerochen. Also ein Labrador riecht anders als ein Australian Shepherd. Einfach auch aufgrund des Fells. Aber zum Glück hatten wir eine kleine Dusche. Not des Mannes hätten wir sie duschen können. Wir haben es nie müssen. Aber natürlich lüften ist eine Möglichkeit, muss auf jeden Fall regelmäßiger sein. Und sie braucht natürlich eine gewisse Fellpflege, sodass da entsprechend auch der Geruch natürlich nicht so im Raum ist.
Also eigentlich keine so große Einschränkung.
Im Geruchbereich nicht, nein.
Okay.
Also was halt ist, oder worauf man in der Praxis auf jeden Fall achten muss, ist halt natürlich das Fell, was man bei uns lief, regelmäßig der Staubsauger. Mhm. Und ich auch als Therapeutin muss halt regelmäßiger nochmal drauf achten, dass natürlich eine Grundreinigung da ist. Also auch wenn ich im Wald war und wieder kam, musste ich natürlich einmal gucken, ob mein Hund überall Dreck hinterlassen hat oder meine Schuhe selbst dreckig waren, was man ja sowieso gucken muss. Aber natürlich, wenn man im Matsch unterwegs ist, ist das nochmal mehr.
Ich wollte gerade vorschlagen, da wäre so ein Staubwischroboter ganz hilfreich. Und dann ist mir eingefallen, dass das absolute Sturzrisiko wäre, wenn plötzlich im Warteraum so ein Roboter vorbeifährt und den jemand nicht sieht und dann einfach drüber fliegt. Das ist bestimmt auch einfach so Haftungsrichtlinien, die einfach nicht mitbedacht werden. Aber die initiale Idee fand ich nicht schlecht, aber ich glaube, so ein Staubsauger oder ein Wischer ist dann wahrscheinlich ungefährlicher für die Versicherung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aber ja, wir hatten auch einen Staubsaugroboter, aber der war in einer Ecke, wo keiner dran kam und der lief immer nur abends, wenn keiner in der Praxis drin war.
Ja, also ich glaube, die Versicherung ist euch sehr dankbar, dass ihr das so gemacht habt. Das ist mir gerade nur eingefallen, dass das auch so ein Horrorszenario wäre, wenn dann der einfach fährt und man sieht ihn nicht. Genau, mir ist noch eingefallen, hast du jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, die du immer gern erzählst, wenn du sagst, okay, da hat das richtig gut auch funktioniert oder mehr Erfolge gebracht, als du Ellie eingesetzt hast in der Therapie, in der Praxis? Man hat ja meist irgendwie so eine Paradegeschichte, wo man sagt, okay, da habe ich gesehen, das war irgendwie anders als erwartet. Also so ein, ja, es ist ein Beispiel aus der Praxis so ein bisschen, aber ne, hast du so eine Geschichte, die du gern erzählst, wenn es um tiergestützte Therapie geht?
Ja, ich habe eine Geschichte von einem Jungen, der gesagt hat, er kann nicht schreiben und das als ganz großes Ziel hatte, schreiben zu können oder besser schreiben zu können, weil die Lehrer es nicht lesen konnten. Und wir haben dann erarbeitet, was ihm wichtig ist, und er hatte auch im Anamnesegespräch gesagt, er würde gerne halt mit Tieren arbeiten und das wäre ihm sehr wichtig. Und auch die Eltern fanden den Ansatz sehr gut und hatten das ebenfalls im Anamnesegespräch erwähnt, so dass ich dann gesagt habe, okay, dann können wir ja langfristig mit der Ellie arbeiten, aber wir müssen das ganz gründlich aufschreiben und das muss so sein, dass die Ellie das gut lesen kann. Und er hat sich wirklich ganz säuberlich hingesetzt und hat einen ganz, ganz tollen Text beziehungsweise einen Bewegungsparcours aufgeschrieben, den er mit der Ellie gerne bewältigen möchte. Und auch hat sich sehr Mühe gegeben und hat das dann auch gemalt, also wirklich ganz, ganz sorgfältig. Und dann hat er den Parcours aufgebaut und ist den mit Ellie durchgegangen und meinte, das war ja gar nicht so schwer. Ich habe ihm dann geantwortet, so, nein, das war nicht so schwer. Ja, ich versuche es auf jeden Fall nochmal besser zu schreiben, damit die Leute auch sehen, was ich schreiben möchte und was ich, ja, sagen möchte. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Und langfristig haben wir eine Brieffreundschaft eröffnet mit Ellie. Und hat dann Ellie quasi immer einen Brief geschrieben und kam in die Praxis und hat den Brief gezeigt und oder auch die Ideen gehabt, die wir mit Ellie umsetzen konnten. Und ich habe mich dann auch manchmal hingesetzt und ihm einen Brief zurückgeschrieben im Namen von Ellie. Das fand er dann auch immer ganz süß.
Das ist wirklich eine furchtbar süße Idee. Ich kann mir vorstellen, dass es auch super gut funktioniert hat.
Ja, das ist auch etwas, weil ich das so schön finde, weil er jetzt auch wirklich gerne schreibt.
Ja, also auch dieser Motivationsfaktor, ne? Also zu sagen, ich schreibe der Ellie einen Brief und kann dann auch diesen Parcours aufbauen, finde ich eine richtig, richtig schöne Idee. Kompliment dafür.
Danke.
Ich finde auch, es zeigt, dass man sehr kreativ sein kann, wie man die Tiere in die Therapie einbindet. Eine Frage, die ich gerne abschließend noch weitergeben möchte, ist, hast du das Gefühl, dass sich die Zusammenarbeit oder auch das Klima oder auch das Miteinander mit den anderen Therapeuten in der Praxis verändert hat, seitdem der Hund da ist? Und wenn ja, wie?
Ja, da wir ja schon ein sehr aushängendes, tieraffines Team sind oder waren, war es so, dass die Ellie auch da sehr aufnehmend, also sehr positiv aufgenommen wurde. Und jedes Mal, wenn sie mittwochs und donnerstags kam, meine Kollegin schon suchend in die Räume gegangen ist, wo ist die Ellie? Und die Ellie sie auch immer begrüßt hat mit einem Anspringen und Juhu, du bist da. Und da war schon eine ganz andere Grundstimmung, ganz andere Grundfreude drin, dass sich da auch einiges getan hat. Aber man muss natürlich, also wir mussten auch miteinander gut kommunizieren, weil Ellie natürlich auch einen gewissen Rahmen brauchte. Und wenn ich gesagt habe, Ellie braucht jetzt Ruhe und ich habe das von außen kommuniziert, dann musste das halt auch jeder, auch neue Kollegen, erstmal ja verinnerlichen, dass dann da keiner rein darf.
Ich glaube, das ist dann ja auch so ein bisschen so eine Teamentscheidung und dann auch für die Praxis. Da kann nicht einer sagen, ich möchte den Hund und ihr tragt das mit, sondern man muss ja schon schauen, dass das Team irgendwie mitzieht und dann auch darauf hört, was du sagst als Besitzerin, sage ich mal jetzt auch, ne? Oder als Therapeutin zu sagen, ja, nee, gerade ist einfach nur Ruhe, weil sie hatte jetzt eine Einheit und braucht jetzt erstmal für sich Zeit. So, ich glaube, das ist auch eine Teamentscheidung, die man in der Praxis auch gut besprechen sollte, bevor man einfach für sich entscheidet, das zu tun. Das ist nichts, kein Ego-Ding, glaube ich.
Erstens mit den Kollegen und auch auf jeden Fall mit dem Arbeitgeber. Also das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann auch das im Team vorher zu besprechen, also bevor die Ellie ins Team kam, habe ich mit dem Team auch ganz lange gesprochen und da waren alle positiv dabei und auch ja neugierig. Und die ersten Stunden, die Ellie in der Praxis verbracht hat, hat sie mit mir verbracht, alleine, ohne Klienten. Und dann kam das Team. Das heißt, sie kam dann erst immer nur eine Stunde ins Team und ist wieder nach Hause gefahren. Und erst dann kamen die Klienten.
Ja. Genau, ansonsten, ich habe, weil wir die Frage der Folge ist ja, ob sich Hunde als Co-TherapeutInnen eignen. Und wir haben jetzt immer nur als von Ellie als Therapiemittel gesprochen. Aber würdest du das bestätigen, dass es eher Ellie eher deine Co-Therapeutin ist? Oder würdest du eher sagen, okay, es ist ein Mittel in deiner Therapie? Welchen Weg würdest du wählen?
Auf ihre Art und Weise ein Co-Therapeut.
Damit wir diese Frage auch beantworten in der Folge.
Ja, auf ihre Art und Weise ein Co-Therapeut, der empathisch auf manche Dinge eingehen kann, der aber ein eigenes Wesen hat.
Ja. Kann ich total nachvollziehen, ja. Weil das wäre meine abschließende Frage, aber Luca, hast du noch eine oder war das auch für dich ein guter Endsatz heute?
Ja, das finde ich in Ordnung. Man könnte bestimmt noch deutlich länger weiterreden, aber ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
Sehr gut, weil...
Außerdem haben wir auch gesagt, wenn die Frage beantwortet ist, sie beantwortet.
Ja, stimmt, wir haben die Frage jetzt beantwortet.
Das ist also eigentlich unser Grundsatz in diesem Podcast.
Das stimmt. Also, bevor wir das jetzt irgendwie vergessen, würde ich sagen, übergeben wir das letzte Wort. Das habe ich angekündigt. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von allen Zuhörenden und gebe nochmal Luca das Wort und dann hast du die letzten Worte.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viele, viele neugierige Fragen stellen können und danke für die vielen tollen Antworten und schönen Abend an alle, die das hier hören.
Ich wünsche auch natürlich einen schönen Abend und ich muss sagen, ich war anfangs sehr aufgeregt, aber so im Gespräch hat sich die Aufregung ein bisschen reduziert und es war eine sehr angenehme Aufnahme. Und es war für mich auch nochmal schön, die Arbeit selbst zu reflektieren und hoffe natürlich, dass ganz viele Therapeuten sich das langfristig zutrauen, weil es ist eine ganz, ganz schöne Arbeit. Sie kann anstrengend sein, man muss seinen Hund gut kennen, man muss wissen, was dem Hund wichtig ist, natürlich auch, was dem Klienten wichtig ist, aber es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Und ich hoffe, da gibt es noch mehr Therapeuten, die das umsetzen. Was ich auf jeden Fall noch wichtig finde, dass man das immer fundiert macht, dass man immer eine Ausbildung anvisiert, weil man dadurch seinen Hund und auch die Grundbedürfnisse seines Hundes besser kennenlernt. Und das ist wichtig für die Arbeit.
Wenn du eine Frage hast, der wir mit Hilfe unserer ExpertInnen nachgehen können, zögere nicht und reiche diese jederzeit ein auf www.therapieexperte.de/Themenwunsch. Den Link und alle weiteren Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer auch in den Shownotes.